wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Liebe Freunde des Albrecht-Bengel-Hauses, liebe Schwestern und Brüder, noch 43 Tage und 5 Stunden und 48 Minuten. Nein, wer schnell rechnet, der weiß schon, nicht heute. So traf ich es in der vergangenen Woche am Ausgang bei einem Supermarkt auf einem riesigen Werbeplakat. Noch 43 Tage und so weiter. Jedem ist klar, um welches Datum es geht. Es geht um den Jahrtausendwechsel. Das Datum, auf das wir zugehen. Das Datum, auf das viele zufiebern. Das Datum, zu dem man dann eben den Sekt trinken muss, der auf jenem Werbeplakat drauf war und mit dem dann diese Marke wirbt. Was für ein Termin, was für Ereignisse treiben uns um, gehen uns durch den Kopf? Worauf fiebern wir zu, freudig oder bange? Was erwarten wir? Das ist die erste Frage, der ich heute Morgen nachdenken möchte. Was erwarten wir? Gibt es da ein ganz bestimmtes Datum, das für uns wichtig ist? Gibt es da ganz bestimmte Ereignisse, die für uns wichtig sind? Was ist es denn, was wir erwarten? Was erwarten wir? Jesus dreht die Frage um. Jesus stellt die Frage anders. Er macht uns mit seinem Wort heute Morgen klar, nein, nicht was erwarten wir, sondern wen erwarten wir? Das ist die entscheidende Frage. Die Antwort, die heute gegeben wird, wir erwarten Jesus Christus. Die Gemeinde Jesu erwartet die Wiederkunft Jesu Christi. Und es geht darum, dass sich zwischen und in diese Erwartung hinein nicht andere Dinge schieben. Dass uns Tage und Zeiten, dass uns bestimmte Ereignisse nicht wichtiger werden als er selbst. Wir erwarten ihn. Wir gehen auf sein Kommen zu. Was heißt das für uns? Wir wissen nicht, wann er kommt. Wenn man in diesen Abschnitten, die gelesen wurden, zählt, wie häufig das drinsteht, ihr wisst nicht wann, dann muss das Jesus wichtig gewesen sein. Er hat es nicht nur einmal gesagt. Er sagt es hier wiederholt. Ihr wisst es nicht. Und vor allem, so macht er hier deutlich, meine Wiederkunft, die kann sich hinauszögern. Vielleicht in der zweiten oder in der dritten Nachtwache, also spät in der Nacht. Jeder, der schon mal bei einem Lager eine Nachtwache gehalten hat, oder wer eine ganze Nacht durchgefahren ist, der weiß am Anfang, da ist man noch fit, da ist man noch hellwach, da nimmt man alles wahr. Aber so zwischen 2 und 5, da wird's ganz schwierig. Wie viel schlafende Nachtwächter zwischen 2 und 5? Wenn man da nicht aufsteht und hin und her geht, sondern sitzen bleibt, vielleicht am Lagerfeuer, da schläft man ein. Jesus sagt, ich komme vielleicht zu einer Zeit, wo ihr schläfrig seid, müde, wo ihr nicht mehr wartet. Ich komme vielleicht spät. Und ein anderer sagt er, ich komme überraschend. Ich lese nochmal den einen Vers, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. Jesus kommt überraschend. Bei allem, was mir klar wurde, wenn ich mich mit Endzeitfragen beschäftigt habe, dann ist es eines. Jesus wird sich einen Termin nehmen, den keiner berechnet hat. Davon bin ich überzeugt. Er kommt, wenn ihr's nicht meint. Er kommt überraschend. Und jetzt lassen Sie mich zu dieser Frage eine Sache einfach sagen, die uns ja immer wieder beschäftigt. Und ich darf hier auch etwas aus der Werkstatt plaudern. Wir haben im vergangenen Wintersemester das zweite Buch im Lehrerkreis gemeinsam erstellt, eben zu diesen Fragen, was kommt auf uns zu? Und da ist es üblich, dass wir alle Artikel, die da geschrieben sind, gemeinsam auch besprechen. Das sind nicht öffentliche Sitzungen, aber es wäre für unsere Freunde mal interessant, da dabei zu sein, wie wir Lehrer da miteinander ringen um das, was wir dann schreiben und auch verantworten gemeinsam. Und da hat uns auch immer wieder diese Frage beschäftigt bei diesem Thema. Das ist ja verständlich. Und es sind zwei Linien, auf die wir stoßen und auf die wir auch im Gespräch immer wieder kommen. Da ist doch zum einen, dass uns in der Schrift gesagt wird, es gibt Zeichen. Dass Jesus sagt, beachtet die Zeichen. Und da ist auf der anderen Seite, dass er sagt, ich komme überraschend. Ich denke, das müssen wir zusammenbringen. Uns die Zeichen zeigen lassen aus der Schrift. Ich möchte keine nennen, steht keins im Text heute Morgen. Die Zeichen sehen und doch auf der anderen Seite klar festhalten, wir können nicht rechnen und er kommt überraschend. Liebe Schwestern und Brüder, wenn die Zeichen eindeutig wären, dann müssten wir nicht immer warten. Dann müssten wir nicht immer mit der Wiederkunft rechnen. Jesus will aber, dass wir auf ihn warten und nicht auf Ereignisse, die mit seiner Wiederkunft wohl verbunden sind. Jesus möchte, dass wir auf ihn warten. Darf ich es auch persönlich sagen? Vor rund 25 bis 30 Jahren, ich war ein junger Bursche, da haben wir uns in unserem Jugendbibelkreis sehr stark mit den Endzeitfragen beschäftigt. Wir haben viele Bücher gelesen, wir haben viele Vorträge gehört. Ich kann Ihnen sagen, wir haben alles gewusst. Und wir wussten, wie es kommen wird. Eins nach dem anderen. Wir hatten den Fahrplan. Und es kam ganz anders. Die Weltlage hat sich so tiefgreifend verändert in diesen Jahren, dass all das, was wir damals gelesen haben, im Grunde überholt ist. Und das war mir eine Lehre. Wir warten nicht auf bestimmte Ereignisse. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und liebe Schwestern, wenn wir auf Ereignisse fixiert sind und sie kommen nicht, dann kommen wir in eine Erwartungskrise. Dann kommt plötzlich die Erwartung in eine Flaute. Dann wartet man gar nicht mehr auf ihn, weil es ja nicht so kommt, wie man es erwartet hat. Wir warten auf ihn, das ist das Entscheidende. Darf ich es einfach so sagen? Jesus möchte seine Gemeinde dazu bringen, dass sie immer mit ihm rechnet, ohne zu rechnen. Immer mit Jesus rechnen, ohne zu rechnen. Eine zweite Frage. Was tun wir so lange? Was tun wir, bis Jesus wiederkommt? Wir warten. Warten wir wie der Busfahrer, der auf den Bus wartet? Am Buswartehäuschen, untätig, warten. Man tritt auf der Stelle, man schaut auf die Uhr, man wartet, aber man tut nichts. Zweite Möglichkeit, sagen wir, ach, er kommt noch lange nicht. Er verzieht. Er kommt ja erst in der zweiten oder dritten Nachtwache. Da brauchen wir uns noch nicht drum kümmern. Da brauchen wir in unserem Leben auch keine Rücksicht nehmen. So wie diese Leute hier in dem Gleichnis, der die Knechte und die Mägde geschlagen hat. Nein, es hat noch keine Not. Beide Wege sind falsch. Was tun wir so lange? Wie warten wir auf Jesus? Petrus fragt Jesus, wem sagst du eigentlich diese Worte? Und Jesus fragt, wer ist der treue und kluge Haushalter, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht? Jesus spricht seine Jünger an. Jesus spricht die an, die zu ihm gehören. Jesus spricht uns an. Jesus möchte uns sagen, was wir tun sollen, bis Jesus wiederkommt. Er möchte uns beim Tun finden. Darf ich es mit einem Bild sagen? Die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr, die haben alle einen Beruf. Die sind bei ihrer Arbeit, der eine als Landwirt auf dem Feld, der andere als Mechaniker in der Werkstatt, der dritte irgendwo anders. Alle tun sie etwas. Aber jeder hat einen Piepser dabei. Sie werden heute keinen echten Feuerwehrmann finden ohne Piepser. Der muss immer mit, immer erreichbar, immer bereit. Das ist ein Bild für mich, für die wartende Gemeinde. Bei der Arbeit, beim Tun, aber bereit. Bereit für den wiederkommenden Herrn. So möchte Jesus uns finden bei unserer Arbeit. Was aber ist unsere Arbeit? Was ist uns aufgetragen? Wir merken, in diesem Text sagt es uns Jesus nicht genau. Nicht in jedem Wort erklärt uns Jesus alles. Es gibt ja andere Worte, in denen Jesus es uns erklärt. Was ist unsere Arbeit? Was ist unser Auftrag? Ich möchte zwei Bereiche nennen. Da, wo Gott uns hingestellt hat, in unserer Familie, in unserem Beruf, in unserer Gemeinde, in der Verantwortung von ihm, das tun, was unsere Aufgabe ist. Treu, zuverlässig und im Aufblick auf Gott und im Hören auf sein Wort. Die Erwartung Jesu soll uns nicht in unseren Tagesgeschäften gleichgültig machen. Die Erwartung Jesu soll uns nicht dazu bringen, dass wir sagen, ach, es ist doch alles unwichtig, es ist doch alles wertlos, es vergeht doch alles. Warum noch arbeiten? Warum noch studieren? Warum noch Kinder erziehen? Warum sich noch im Beruf abackern? Warum denn das alles? Es ist doch alles sinn- und wertlos. Nein, selig ist der, den der Herr, wenn er kommt, tun sieht. Darf ich es an einer Stelle sagen, weil es mich selber ganz arg aufs Neue beeindruckt hat, als ich mich letztlich mit dem 90. Psalm einmal mehr beschäftigt habe. Und der 90. Psalm, der unterstreicht ja und stellt heraus, wie sinnlos unsere Arbeit ist. Wir bringen unsere Tage zu wie ein Geschwätz. Alles ist eitel, alles ist müßig. Ein Mensch schaut auf sein Ende, weiß, alles vergeht und alles ist sterblich. Warum dann noch etwas tun? Und dann nimmt der Psalm eine Wende. Er begegnet nämlich bei all dieser Sinnlosigkeit der Gnade Gottes. Und weiß, das ist das Einzige, das trägt. Und dann heißt es am Schluss in diesem Gebet im letzten Vers, dass das Werk meiner Hände gefördert wird. Das war mir tief beeindruckend für mich selber. Ein Mensch, der zuvor dachte, mein Tun ist sinnlos. In der Begegnung mit Gott und der Gnade Gottes fällt ein neues Licht auf seine Arbeit. Liebe Schwestern und Brüder, von der Wiederkunft Jesu her nach diesem Text fällt ein neues Licht auf das, was wir hier tun. Und da wird unser Tun hier sinnvoll im Lichte Gottes. Nicht wir bestimmen über den Sinn und den Wert unserer Arbeit, sondern Gott. Und der wiederkommende Herr möchte uns beim Tun finden. Da bekommt erst alles seinen Sinn. Ich möchte den zweiten Bereich nennen. Der zweite Bereich ist, dass Jesus uns gemeinsam den Auftrag gegeben hat, sein Wort weiterzusagen, sein Wort hinauszutragen. Gerade die Erwartung des wiederkommenden Herrn soll uns in diesem Tun stärken. Nein, nicht, dass wir uns zurückziehen. Nicht, dass wir sagen, der Herr kommt bald, jetzt lohnt's nicht mehr. Im Gegenteil. Ich denke, da werden wir heute Nachmittag noch einiges davon hören, wenn Jesus in Matthäus 25 sagt, und es wird gepredigt das Wort vom Reich allen Völkern, und dann kommt das Ende. Da ist uns als Gemeinde Jesu ein bleibender Auftrag gegeben in der Verkündigung des Wortes Gottes, in der Verkündigung von seinem Reich, in der missionarischen Arbeit. Selig ist, wenn der Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Jesus zeigt uns seinen Willen. Jesus zeigt uns, was er für uns erwartet, dass wir seinen Willen tun, bis er kommt. Und eine dritte und letzte Frage. Was erwartet uns? Was erwartet uns, wenn er kommt? Es wird hier sehr drastisch gesagt, was diejenigen erwartet, die seinen Willen kennen, ihn aber nicht tun. Liebe Schwestern und Brüder, lasst es uns als Warnung dienen, dass wir nicht selber planen und suchen und meinen, was denn Jesus von uns wollen könnte. Dass nicht wir festlegen, was wir zu tun haben, sondern lasst uns hören, was er uns sagt. Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Lasst uns auf das sehen und hören, was uns anvertraut ist. Und liebe Schwestern und Brüder, ich möchte heute Morgen behaupten, uns ist sehr viel anvertraut. Uns ist sehr viel anvertraut. Wenn ich nur denke, was in diesem Monat November es an Füllen von Treffen gibt, von Bibelabenden, von Bibelwochen, von Bibelwochenenden, eines nach dem anderen, viele gleichzeitig. Wir könnten aufzählen, wo sich heute Morgen andere Christen treffen. Nein, wir können es nicht aufzählen. Unendlich viel. Uns ist viel anvertraut, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns das bewusst sind und dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen. Und dass wir deshalb auf das hören, was Jesus uns gesagt hat, was er von uns will. Und dass wir nicht meinen, wir könnten es selber festlegen und nach unserer Meinung losarbeiten und dem Herrn dienen. Das geht nicht. Lassen wir uns hier die Mahnung gesagt sein. Aber nicht nur das steht in diesem Text. In diesem Text steht auch noch etwas anderes. Und das möchte ich an den Schluss stellen. Und das hat mich besonders gefreut. Dreimal das Wort selig in diesem kurzen Text. Selig, wen der Herr warten findet. Selig, wen der Herr bei der Arbeit findet. Dieses doppelte selig. Und liebe Schwestern und Brüder, das meine ich, sollten wir mitnehmen. Das will Jesus von seiner Gemeinde. Das soll seine Gemeinde auszeichnen, wenn man fragt, was für Werte, was für Etiketten könnten wir der Gemeinde Jesu anheften. Es sollte nicht die Etikette streitlustig sein. Es sollte nicht die Etikette langweilig sein. Es sollte nicht die Etikette hoffnungslos sein. Es sollte die Etikette wartend und arbeitend sein. Das sollte uns als Gemeinde Jesu auszeichnen. Wartend auf Jesus Christus und bei der Arbeit. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir so leben, ihm entgegen, dann wird etwas Ungeheures geschehen, wenn er kommt. Er wird sich schürzen und sie zu Tische bitten und ihnen dienen. Im Bild stand vor mir Spitzengastronomie. Und wenn man da bedient wird, wunderbar bedient, Service, Leistung, alles wird einem aufgetragen. Das sagt Jesus von ihm. Wenn wir als Gemeinde so auf ihn warten, dann wird er uns dienen, wenn er kommt. Es lohnt sich, auf ihn zu warten und für ihn zu arbeiten. Amen. Wir hören den Chor vom Bengelhaus.
Die Herrlichkeit und die Kraft und die Herrlichkeit.